House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge von House of Modern History.
Wir sind zurück aus der Pause.
Stimmt, ja.
Wir sind eigentlich offiziell schon seit zwei Wochen, aber die Folge ist schon lange aufgenommen gewesen. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder auf. Ich weiß nicht, wie holprig der Start wird nach einer Weile. Genau, heute sprechen wir über den Historikertag.
Mhm.
Wie schon angekündigt. Chris, du warst dort, ich war nicht dort.
Mhm.
Wie war's? Wie war dein Gesamteindruck? Wie lange warst du da, um das vielleicht gleich vorab transparent zu machen?
Gar nicht so lange. Also geplant war Dienstag bis Donnerstag. Und noch eine Weile in Leipzig sein und habe mir taktisch schlau bis schlecht am Mittwoch eine Lebensmittelvergiftung vermutlich angefangen, sodass ich ab Mittwochnachmittag zu nichts mehr fähig war und mich da ziemlich geärgert, weil ich sehr viele Termine und Treffen auf den Donnerstag gelegt habe. Man soll alles einfach direkt machen, es hilft einfach nichts. Auch Interviews, die wir hier in der Folge einspielen werden, ein paar haben uns danach was geschickt. Wir wollten gerne mehr haben und hatten noch mehr Termine dann für den Donnerstag, um das aufzunehmen. Mal schauen, ob da noch Leute etwas schicken. Wir freuen uns sehr. Oder auch, wenn ihr die Folge hört und sagt, ah, ihr möchtet noch euren Senf dazugeben.
Ihr dürft auch gern dann in die Folge kommen und oder in eine Folge kommen.
Genau.
Und wir sprechen so über Historikertag, Geschichte und alles, was dazugehört.
Genau, das wäre doch schön. Ja, von daher habe ich nur anderthalb Tage mitbekommen, würde ich sagen.
Okay, und in den anderthalb Tagen, wie war's und was hast du gesehen?
Ja.
Oder wen?
Wen? Grundsätzlich vielleicht zu der Organisation. Das Problem, was auch die Zeitungsrezensionen angemerkt haben, die ansonsten sehr durchwachsen bis schlecht waren, würde ich behaupten, können wir nachher nochmal kurz drauf.
Oh, okay.
Ja, das läuft so, ich glaube, die Süddeutsche hat gesagt, man kann maximal 7 Panels besuchen, weil die Panel immer sehr lang sind, 2,5 Stunden oder es gibt, glaube ich, einzelne kürzere.
Das ist aber wirklich lang.
Mein Körper ist auf 1,5 Stunden ausgelegt.
Ja.
Ich funktioniere für 90 Minuten, nicht für 150. Genau, ich glaube, dass das mit den 7 Panels passen kann, weil es sind dann doch irgendwie 3 am Tag, 1 vormittags. Ja.
Ja, aber ich meine, das reicht ja im Prinzip auch, oder? Also jetzt mal generell so, auch wenn die Panels 1,5 Stunden gehen würden, würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, 3 reichen. Das ist ja nicht alles, was du dort machst.
Nein, das stimmt. Es ist aber, und es gehört sicherlich auch zu so einer generellen, zu einem generellen Gefühl zu sagen, dass man nie so viel mitmachen kann. Und für alle Personen ist erstaunlicherweise, sind alle spannenden Panel immer in den gleichen Slots. Also
ja, okay.
Es sind am Schluss irgendwie 2 Panel, die man besuchen kann und 14 spannende Vorträge gefühlt. Aber ich glaube, das hat schon auch so einen eigenen Narrativcharakter. Gleichwohl ist es ein Phänomen. Ich hätte nichts dagegen, Dinge früher auch anfangen zu lassen. Dann halt um 7. Wir sind jetzt zwar zum Vergnügen, aber dann ist es
okay,
so.
Okay, wow, da hätte ich was dagegen.
Ja gut, ich meine, das könnten ja dann, das ist wie wenn du die Lehre auf Freitag 14 Uhr legst. Das sind schon eigene Menschen. Aber die, die da hingehen, die haben dann auch Bock. Und klar, du hast schon recht, abends sind dann Empfänge oder sonstige Tagungen. Und der Freitag ist, glaube ich, so ein klassischer Ausschusstag. Also trifft sich der VHD, der Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands.
Yay.
Und gibt's eine Aussprache und dann treffen sich einzelne Gruppen im VHD, also die Mittelaltergeschichte, ich glaube die frühe Neuzeit auch. Also einzelne Arbeitsgruppen, Weltgeschichte gibt's, denke ich. Es gibt keine Wissensgeschichte, da wollte ich auch noch drüber sprechen am Donnerstag und wurde wahrscheinlich von Gegnern der Wissensgeschichte deshalb rausgenommen.
Ja,
das ist vergiftete
genau.
Pizzen. Also von daher habe ich am Freitag, am Dienstag den Zug so gelegt, dass ich das Panel um 14 Uhr besuchen konnte.
Und welches Panel war das?
Ja, genau, das ist scheiße vorbereitet von mir. Moment.
Okay, ich dachte, ich habe es nicht mitbekommen gerade und du hattest es schon gesagt. Und deshalb sprichst du jetzt so von diesem Panel.
Ich habe gedacht, ich kann es übergehen. Gut,
ja, ja.
Wir kommen zurück aus der Pause. Ich habe am Dienstag ein Panel besucht, in dem unter anderem Elke Seefried war, Professorin in Aachen. Und das Panel hieß Wissens- und Evidenzfragen in den Energie- und Umweltdiskussionen der 1970er bis 1980er Jahre.
Okay, da wäre ich auch hingegangen.
Ja, oder? Also grundsätzlich muss man sagen, habe ich verschiedene Varianten gesucht oder nach unterschiedlichen Gesichtspunkten mir die Panels ausgesucht. Lena Frewe hat das auch im Interview beschrieben. Zum Teil habe ich es für mein neues Seminar besucht, Umweltgeschichte im 20. Jahrhundert. Dann, was gefühlt vermutet zu meiner Promotion passte, oder zumindest ein Vortrag, ein ganzes Panel passt da selten, das ist auch nicht schlimm.
Ganz kurz, wie viele Vorträge waren es denn pro Panel? Das hatten wir, glaube ich, also ungefähr.
Damit 4 bis 5, okay. 4 mit einem Einleitungsding. Also es ist auch gar nicht so überfrachtet, man hat sehr viel Zeit auch zu Diskussionen, die teilweise dann halt von Einzelnen okkupiert wird. Es ist wie immer
Klassiker.
Das Klassiker.
Nächstes Mal, wenn der Historikertag ist, dann machen wir so ein Bingo.
Ja, ich möchte das auch gerne austeilen, dieses Flowchart, ob man eine Frage auf einer Konferenz stellen sollte und um sich dann selber fragen kann, ob es ein Co-Referat ist und dann wird man eben
ja, genau.
Also zum Teil habe ich mich aus Seminargründen für Panel Entry. Zum Teil, weil das Archiv im Bereich meines Interesses liegt, Archivpanel besucht, unter anderem mit Malte Thiessen.
Ah,
ganz liebe Grüße.
Ja.
Und wollte dann noch wissenschafts- und wissenschaftspolitische Panel besuchen. Also das war so ein bisschen die Konkurrenz. Es gab ein sehr, sehr gut besuchtes Panel zur MeToo History. Wo ich schon dachte, oh, der Raum wird überlaufen sein, das war ein generelles Problem, das sagen auch einzelne unserer InterviewpartnerInnen, dass die Räume einfach sehr klein waren und gerade bei diesem Thema war es nicht zu erwarten, dass man das in einem kleinen Raum bleibt, die sind dann umgezogen, egal. Und ich habe mich dann, jetzt nicht blöderweise, sondern halt in einer bestimmten Konkurrenz für ein Panel zu Akten entschieden.
Okay, ich wäre zu MeToo gegangen.
Ja, und hätte ich gewusst, dass es in einem größeren Raum gewesen wäre, hätte ich das vielleicht auch gemacht. Aber da dachte ich, naja gut, du musst dann bestimmt eine Stunde vorher da sein, um Platz zu bekommen in so einem kleinen Raum. Und das habe ich dann nicht geschafft, weil davor die Mittagspause war, in der ich mich dann eben vergiftet habe. Und dachte, ja gut, dann gehe ich in fragile Akten mit Malte Thiessen. Auch sehr spannend und auch hoffnungslos überfüllt, wo man dann mit einem Zoom-Link die Leute vor der Tür noch mit quasi.
Nee, wirklich?
Ja, ja, es war ziemlich schlau von den Organisatorinnen. Das war wirklich, wirklich cool. Und habe mir dann aber auch immer so Slots reingeschrieben, wo ich dann gesagt habe, okay, Socializing oder Aufnahmen für uns. Also wenn alles nach Plan gelaufen wäre, hätte ich 1, 3, 4, 6 Panel besucht.
Okay, das sind ja dann fast die 7, die möglich wären.
Genau, richtig. Von daher, es war wie immer, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, so eine Mischung aus Vorfreude auf dieses Treffen. Der Historikertag findet alle 2 Jahre statt und hat eine bestimmte Sogwirkung. Ich glaube, es ist das größte Treffen dieser Art in Mitteleuropa, gefühlt.
Maybe, ja.
Und wir beide waren ja in Münster, 2018. Und da war es definitiv sehr schön. Ich meine, wir hatten damals 2 Hotelzimmer, waren eine kleine Gruppe, abends sich noch darüber unterhalten und es hat schon auch einen sehr stimulierenden Effekt, so ein Historikertag. Also man trifft irgendwie Leute, man kommt auf Ideen, egal ob man sich kennt oder nicht kennt, manche lernt man ja kennen. Es ist einfach eine sehr schöne, vibrierende Atmosphäre in Münster gewesen und dann habe ich mich hier auch mit Freunden angemeldet, manche konnten dann doch nicht und das hat dann die Vorfreude so ein bisschen getrübt. Hat man das Programm gesehen, dachte, ist wirklich so viel dabei, was man machen will und dann kurz vorher war es dann schon wieder so, dass ich gesagt habe, ah ja, ist schon super, man trifft doch mehr, als man denkt und zieht da auch so nimmt einen bestimmten Schwung mit. So, glaube ich, ganz grob zu deiner Frage, wie war es denn?
Du hattest ja dann Aufnahmen gemacht.
Mhm.
Mit beispielsweise Jürgen Hotz.
Yeah.
Der auch schon bei uns im Podcast war.
Ja. Yeah.
Kann man eine Folge noch anhören. Wir spielen das jetzt mal ab.
Mhm.
Oder ein, besser gesagt.
Hallo Jürgen, kannst du dich kurz vorstellen und sagen, wer du bist?
Na klar, Jürgen Hotz vom Campus Verlag. Manche kennen mich auch über Twitter. Heute heißt es X als Lektor at Home, jetzt im Moment Lektor on Tour beim Historikertag.
Der wievielte Historikertag ist das denn für dich dieses Mal?
Da muss ich mal kurz überlegen. Mein erster war in Göttingen, dann in Hamburg und in Münster und jetzt hier mit der Pandemieunterbrechung, also der vierte, vielleicht auch der fünfte, aber fragile Fakten, echte Fakten, der vierte vermutlich.
Bei dir erklärt sich so ein bisschen, warum du da bist, aber was ist, wir hatten es im Vorgespräch, die Motivation für Campus hier zu sein?
Ganz unterschiedliche, zum einen unsere Bücher vorzustellen, die Sichtbarkeit für die Autorinnen und Autoren, die Reihen, die Herausgeberinnen und Herausgeber zu bieten, dann natürlich viele persönliche Gespräche zu führen, so wie gerade im Moment auch. Das geht jetzt wieder nach der Pandemie, dass man persönlich sich begegnet und kleinere und größere Projekte bespricht und manchmal auch nur Hallo sagt und freut, dass man sich wieder sieht.
Oder die Bonbons isst, wie Malte Thiessen
genau.
es vorhat.
Ja, hat er auch schon, hat er auch schon.
Aha.
gegönnt.
hat dafür gearbeitet. Worauf freust du dich speziell jetzt noch bei dem Historikertag und dann noch zwei weitere Fragen. Was sind denn so Neuerscheinungen nach dem Historikertag, auf die wir uns freuen können? Und kann man vielleicht sogar zu euch kommen und sagen, Mensch, ich hätte hier ein Projekt, wärt ihr mein Verlag?
Ich fange mal von hinten an. Also ja, man kann zu uns kommen. Früher hatten wir auch mal so eine Kummerbox, da kann man Visitenkarten oder Manuskriptideen reinwerfen. Das gibt's jetzt dieses Mal nicht, weil wir sind zu zweit hier und das kriegen wir dann schon gestemmt. Ein Projekt, an dem ich gerade arbeite, allerdings kein Historiker, sondern ein Politikwissenschaftler, ein neues Buch von Karl Rudolf Korte, Professor in Duisburg-Essen. Da geht's um die Ampelregierung und um langfristige Strukturen, wie Wählerinnen und Wähler in Deutschland sich entscheiden am Tag der Stimmabgabe und was daraus für das Regieren und das Handeln der Regierenden entsteht.
Mhm.
Und worauf ich mich freue, hier noch viele Gespräche, aber um ganz ehrlich zu sein, nachher auch auf den Abbau übermorgen und auf die Heimreise, denn der Historikertag ist super toll, aber auch maximal anstrengend, wenn man hier ist, so wie auch die Buchmesse in 4 Wochen. Also, aber Panels besuchen, Leute treffen, abends noch ein Bier trinken und dann am Freitag nach einer Woche auch die Zelte abbrechen, das ist auch ganz schön dann. Man muss ja immer ehrlich sein.
Ja, eben, ja. Ja, vielen Dank.
Jürgen Hotz hat ja, wie übrigens auch die anderen, die ihr nachher noch hören werdet, sehr viel über das Thema Netzwerken gesprochen, dass das der eigentlich einer der Hauptpunkte für ihn war, glaube ich, am Historikertag. Mit wem hast du denn wie genetzwerkt und wie hast du das wahrgenommen an deinem einen Tag, den du Zeit hattest dafür?
Man muss sicherlich einen Unterschied machen zwischen, jetzt grob gesagt, Postdocs und Profs, andere Notwendigkeiten, Zwänge oder Interessen haben zu Netzwerken und den Drohnen. Ich weiß, das ist jetzt sehr Holzschnittartig und das funktioniert nicht komplett, aber das war der Vorteil, den wir, glaube ich, in Münster hatten, dass es ja um nichts ging. Man konnte einfach so ein bisschen sich Sachen anschauen, musste nicht performen.
Genau, aber man muss dazu sagen, in Münster waren wir noch, ich sogar im Bachelor und du im Master, ne?
Ich immer. Ja, also genau, da war es wirklich so ein bisschen kurios.
Ja, genau, da waren wir einfach noch Studis.
Richtig, und jetzt auch hier in der Promotion, würde ich sagen, ist dieser, das ist jetzt natürlich ein bisschen einseitig, aber ist ja egal, dieser Performance-Druck nicht existent in der Form. Also selten ist man Teil eines Panels, gibt's, habe ich auch gesehen, müssen wir nachher auch drüber sprechen, wer überhaupt auf diesen Panels spricht. Es ist weiterhin so ein bisschen lockerer in meiner Situation gewesen. Ich habe im Vorfeld Leute angeschrieben, weil es mir teilweise dann vor Ort schwerfällt, Leute anzuquatschen, zumal ich denke, dass die immer mehr zu tun haben als ich, weil das ist dann eben Verbandsarbeit oder man will irgendwie ein Verbundprojekt. Also man trifft sich ja dort auch und hat endlich mal vor Ort Zeit, kommt aus der gesamten Republik zusammen. Und ich glaube, die wenigen Kaffeeläden rund um den Historikertag. Der Historikertag der kleinen Wege war, wie auch Jörn gesagt und positiv raushob, waren voll mit irgendwelchen kleinen Gruppen, die gesagt haben, oh, man müsste doch mal was machen oder hey, wie geht's denn hier weiter oder so. Und bei mir ist es naturgemäß viel, viel entspannter gewesen. Ich habe an dieser Stelle, oder sagen wir so in diesem Sinne jetzt nicht, dass ich mich auf eine Postdoc-Stelle bewerbe oder sonst wie Dinge gibt, wo ich jetzt einen Druck sehe, mich beweisen zu müssen. Das war bei mir eher entspannt. Ich habe versucht, einige zu treffen, die wir in den Podcast-Aufnahmen schon zu Gast hatten. Malte Thiessen eben, Jürgen Hotz, Mirjam vom Transkript Verlag wollte ich treffen am Donnerstag.
Die war auch noch nicht zu Gast bei uns. Nur falls jetzt irgendjemand eine Folge sucht, die gibt's nicht.
Hektisch, ich hab alles gehört.
Die gibt es noch nicht wahrscheinlich.
Ja, genau. Ich fand das auch sehr schön, weil man dann einzelne Leute aus der Uni wieder gesehen hat. Mhm. Vor allem bei mir aus Konstanz. Wir haben auch getweetet, so ein Meme, das ich geschrieben habe, ich weiß nicht, ob ich Leute grüßen kann, ob man sich kennt oder ob die dann auch zurückgrüßen und ob es peinlich wird, der erstaunlich oft geliked wurde. Das scheint also mehreren Menschen so zu gehen, dass man denkt, ich war bei dem Seminar, daran wird er sich nicht erinnern. Und die andere Seite schaut aber auch so ein bisschen komisch und fand das sehr schön. Jörn Happel beispielsweise war auch noch nicht im Podcast, war aber in Konstanz, kenne ihn daher, ein super Typ und toller Historiker. Der sich einfach für das, was er tut, begeistert, was, glaube ich, eine wichtige Eigenschaft von Forschung ist. Und habe eher auf diesem Level mich mit Leuten unterhalten, eben auch mit Elke Seefried, die auf Teil eines Workshops war in Aachen zur Wissensgeschichte. Das hieß, glaube ich, Nachwuchs-Workshop Wissensgeschichte, von dem ich sehr, sehr profitiert habe, den wir wahrscheinlich auch in der Folge dann erwähnen, wo es dann in einer Folge wird es um dich gehen, um das schon mal anzuteasern, in einer Folge ist es um mich, was bisher
ja, viel Persönliches in nächster Zeit, Leute.
Behind the scenes. Habe mich da sehr, sehr gefreut, weil auch sie sich die Zeit nehmen wollte, dass wir uns kurz unterhalten und wie gesagt, das ist schon alles so ein bisschen wuselig, dass Leute ihre Forschungsprojekte entweder miteinander vergleichen oder dann doch was zusammen starten wollen und man vielleicht teilweise die Sorge hat, dass man eben als DoktorandIn oder als einfach junge Forscherperson da nicht beachtet wird und die in ihren abgeschlossenen Zirkeln bleiben. Und das Gefühl hatte ich keineswegs.
Aber das kommt wahrscheinlich tatsächlich drauf an, welche Leute du da ansprichst. Und die Leute, die du... Und die Leute, die du jetzt aber gerade alle erwähnt hast, gut, Elke Seefried kenne ich nicht, aber Malte Thiessen, Jürgen Hotz, Mirjam vom Transkript Verlag und so, das sind alles Leute, die sind cool, so, die sind öffentlich, also die sind zugänglich auf eine Art.
Das stimmt.
Ich glaube, du kannst an andere geraten, wenn du das möchtest.
Oder musst, genau.
Genau.
Ja.
Also von dem her ist schon die Frage, wen sprichst du an, mit wem sprichst du und so. Ich glaube, da gibt es alles tatsächlich.
Ja, ja.
Genau, also es gibt die Leute, mit denen man gut sprechen kann, mit denen wollen wir zum Beispiel auch sprechen, haben wir für uns entschieden. Und alle Leute, wo wir das nicht so sehen, da wollen wir das auch gar nicht.
Da wird es schwierig, ja.
Das spiegelt auch so ein bisschen die Auswahl der Leute wieder, die in diesem Podcast sind.
Das stimmt. Das hat alles sehr coole Menschen und wir freuen uns weiterhin, dass ihr da wart.
Ja.
Ich wollte
und alle,
auch,
die kommen.
Und alle, die kommen werden, ja klar. ich wollte auch, und das ärgert mich am meisten an dieser, diese unsinnige Pizzeria jetzt verfluchen, aber dann musst du so viel schneiden. Oder auch nicht, und dann wird es mir aber peinlich. Also
ich wollte gerade sagen, ich schneide das nicht.
Ich wollte am Donnerstag dann doch Jürgen Kocker ansprechen. Den Tipp hat mir ein ehemaliger Mitarbeiter von der Uni Konstanz, den ich zufällig getroffen habe und dort vielleicht auch mehr mit ihm ins Gespräch jetzt in Leipzig kam, als irgendwie auf dem Gang in Konstanz.
Ja.
Nikolai Wehrs.
So viele Shoutouts dieses Mal.
Es wird eine reine Personenfolge, ach, wie schlimm. Gesagt, ach, sprich doch mal mit Jürgen Kocker, weil meine Diss ja um die Frage geht, wie sich die Sozialgeschichte institutionalisiert hat. Und es war dann auch schon immer großes Interesse, was denn so Leute wie ich machen von Etablierteren. Und teilweise kann man das an einem Zitat von Kocker aufhängen, der sagt, man muss die Sozialgeschichte innerhalb ihrer sozialen Umwelten beobachten. Also er spricht doch mit ihm, das wäre doch ganz hilfreich, gerade wenn es auch um ihn geht, sollte man das vielleicht mal tun. Und das ist ja gut, klar, wenn nicht in Leipzig, man sich sowieso über den Weg läuft, das wäre eine ganz ungezwungene Möglichkeit vielleicht.
Ja,
und hatte da so ein bisschen, jetzt nicht Bammel oder sowas, aber dachte, okay, das ist auf jeden Fall auch ein anderes Kaliber, aber jetzt nicht im Sinne von besser, schlauer oder sonst wie, sondern der wird vermutlich noch mehr Kontakte an der Stelle pflegen können, haben oder Gesprächslisten, die länger sind als von anderen. Und dachte, ja gut, es hilft ja nichts, ich probiere es trotzdem am Donnerstag. Und dann zapp, zapp, hat eine namenlos bleibende Pizzeria in Leipzig meine sämtlichen Karriereambitionen auf dem Gewissen. Nein, ich werde ihm vermutlich eine E-Mail schreiben.
Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen.
Ja. Weil es natürlich immer was anderes ist. Aber ja.
Ja. Vielleicht noch eine Frage zu dem, was Jürgen Hotz gesagt hatte, bevor wir dann zu vielleicht der Aufnahme von Miriam kommen. Wie sichtbar war denn der Campus Verlag tatsächlich auf dem Historikertag, nachdem Jürgen Hotz es gesagt hat?
Nachdem sowohl Jürgen Hotz als auch Malte Thiessen schwer Werbung auf Twitter für die Bonbonschale des Campus Verlags gemacht
haben.
Daher
kam, ja, okay.
Es waren auch gar nicht mehr so viele da, als ich kam, Malte.
Okay.
Also man muss sich das so vorstellen, es war ein Historikertag tatsächlich der kurzen Wege. Es waren im Endeffekt zusammenhängende Gebäude und in diesem Eingangsgebäude konnte man sich schlechten Kaffee kaufen. Gab es einen Stand von, der war, ganz ehrlich, wenn es nicht die Pizza war, die mich rausgenommen hat, dann war es der Kaffee. Dann war ein größerer Stand von CH Beck, von Campus, vom Verband selbst.
Transkript
und ich glaub,
auch?
Transkript und die anderen Verlage waren in dem Gebäude, wo die Vorträge waren. Also das war da schon, ich will jetzt nicht sagen exponiert, weil je nachdem konnte man dieses Eingangsgebäude auch umgehen, aber sie hatten Zerbeck und Campus war. Und Zerbeck scheint mir so der Hauptsponsor zu sein, weil der so einen kleinen Notizblock dann rausgegeben hat, im Pipapo. Und es war schon immer viel los. Also Jürgen beschreibt ja auch, dass er, oder hat mir gesagt, dass er Vorträge hören wollte und das gar nicht so funktioniert, weil immer wieder Leute zu ihm kommen, die entweder ihre eigenen Bücher suchen oder dann schauen, was da ist. Bücher suchen. Es ist schon, glaube ich, wenn du gerade irgendwie deine Diss mit Campus hast, dann gehst du wahrscheinlich hin. Und es war an allen Verlagsständen, würde ich sagen, auch stetig ein Gewusel. De Gruyter hatte einen Empfang an einem Abend geplant, da war ich aber schon nicht mehr zurechnungsfähig. Ich glaube, das war der Donnerstag, der nochmal so ein bisschen größer war, aber es war an allen Ständen konnte man, und es war sehr schön, es gab kleinere Verlage, es gab größere Verlage. Und ich denke schon, das ist vielleicht auch ein Stück weit Wunschdenken, dessen bin ich mir auch sicher, dass man zumindest in der Monographie noch eine diverse oder Anklänge einer diversen Publikationskultur sieht. Leute, die jetzt mehr Ahnung als ich haben, mögen das vielleicht auch anderweitig beurteilen. Wir dürfen den Waldstein Verlag übrigens nicht vergessen, bei dem ein guter Freund von mir und ehemaliger Kommilitone jetzt arbeitet, den ich leider auch verpasst habe. Es ist ein Trauerspiel alles. Und das war schon recht cool. Die haben dann auch am Freitag, wie oft auf Messen, alle ihre Bücher mit 50% Rabatt oder ähnlichem angeboten, um sie nicht mehr nach Hause zu schleppen. Also die Verlage an sich waren sichtbar und auch natürlich der von uns hochgeschätzte Campus Verlag.
Dann, speaking of Verlage, so viel, vielleicht hören wir dann jetzt mal kurz, was Miriam gesagt hat zum Historikertag.
Ich bin Dr. Miriam Gallay. Ursprünglich komme ich aus Berlin. Ich bin Historikerin, Lektorin und Projektmanagerin beim Transkript Verlag in Bielefeld. Ich arbeite da jetzt seit 2019. Studiert habe ich an der HU Berlin. Dann war ich 3 Jahre an der Uni Bamberg und danach nochmal 3 Jahre an der University of Sheffield. Und jetzt hat es mich eben zum Verlag getrieben. Ich bin jetzt tatsächlich zum 3. Mal bei einem Historikerinnentag. Das erste Mal war vor vielen, vielen Jahren, 2010. Damals habe ich selbst als Hiwi dort gearbeitet und vor allem tatsächlich die Verlagsausstellung bewacht. Dann war ich ganz lange gar nicht da, aus unterschiedlichen Gründen. Mein 2. Historikerinnentag war der digitale, sozusagen Corona-Histotag in mehr oder weniger München. Das zählt vielleicht nicht so richtig. Und jetzt der Historikertag in Leipzig ist quasi mein 3. Besuch. Und ich bin hier, um den Transkript Verlag zu vertreten, mehr oder weniger, und mit meiner Kollegin Stella unseren Verlagsstand zu betreuen. Gut für mich beim Historikerinnentag dieses Jahr sind die vielen angenehmen und interessanten Gespräche mit HistorikerInnen einerseits, aber auch mit KollegInnen der Fachausstellung, also von Verlagen, von Forschungseinrichtungen und auch von Stiftungen. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt überraschend, aber gefreut hat es mich trotzdem, hier so nett empfangen zu werden und so viele spannende neue Forschung kennenzulernen. Dann hattest du gefragt nach einem Wunsch für die Geschichtswissenschaft. Das ist eine sehr große Frage. Also ich könnte da jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde lang texten, aber das muss ja vielleicht nicht sein. Ich versuche mich ganz kurz zu fassen. Ich würde mir wünschen, dass die Disziplin sich öffnet für mehr Diversität, sowohl von den Themen her als auch von den ForscherInnen her. Jetzt kann man da ganz viel drunter verstehen, gehe ich gleich mal kurz drauf ein. Ich würde mir auch wünschen, dass Geschichtsinstitute sicherere Arbeitsplätze werden, in unterschiedlicher Hinsicht. Ich sage das alles im Kontext der Diskussionen um Erinnerungskultur, um Gedenken, in denen zum Beispiel migrantisierte oder queere Stimmen nicht ausreichend gehört werden, im Kontext von Ich bin Hannah, im Kontext von MeToo. Ja, you get the picture. Deswegen würde ich da jetzt nicht viel ausführlicher drauf eingehen, aber das würde ich mir wünschen. Die nächste Frage, wie sieht der Arbeitsalltag für LektorInnen auf diesem Branchentreffen aus? Der Arbeitsalltag ist eigentlich relativ abwechslungsreich. Also wir haben natürlich als Kernaufgabe die Standbetreuung. Also das ist jetzt nicht nur ein Aufpassen auf die Bücher, die dort liegen, sondern auch über unsere Arbeit informieren, über Publikationsmöglichkeiten informieren, generell für Fragen und Gespräche zur Verfügung zu stehen. Wir haben auch einige Termine gemacht mit ForscherInnen auf diesem Kongress und freuen uns außerdem darauf, alte und neue AutorInnen zu treffen. Also sowohl AutorInnen, mit denen wir schon gearbeitet haben, als auch welche, die eventuell Interesse haben könnten, mit uns zusammenzuarbeiten. Das heißt viel, viel stehen, viel reden und viel Kaffee trinken. Daran anschließend hattest du gefragt, ob man vorbeikommen und sein eigenes Projekt pitchen kann. Das kann man natürlich auf jeden Fall. Also wir freuen uns da sehr drüber, über eure und ihre Forschung zu erfahren. Natürlich könnt ihr auch gerne alle Fragen stellen, die ihr habt, über den Verlag, über das Publizieren im wissenschaftlichen Bereich und was euch sonst noch so einfällt. Das geht auch gerne über Twitter, über Insta oder über E-Mail. Ich glaube, ich bin relativ leicht zu finden. Meldet euch gerne. Die letzte Frage, was ist eine spannende Neuerscheinung im Herbst bei euch? Da habe ich zwei Sachen, die ich kurz anteasern wollen würde. Das erste ist das Handbuch Queere Zeitgeschichte. Das ist herausgegeben von einem gleichnamigen DFG-Netzwerk. Jetzt habe ich es auch noch falsch gesagt, weil es ist Queere Zeitgeschichten. Da ist jetzt der erste Band erschienen. Der kommt jetzt quasi unmittelbar im Oktober. Behandelt das Thema Räume. Und das zweite Buch ist ein von Sebastian Haumann, Eva-Maria Rühlefink, Nora Torade und Christian Zumbregel rausgegebener Band. Der heißt Perspektiven auf Stoffgeschichte, Materialität, Praktiken und Wissen und gibt quasi erste Ein- und Überblicke über diese doch noch relativ neue Forschungsrichtung. Der ist jetzt in den letzten Tagen erst erschienen, also noch ganz brandneu und gibt, glaube ich, spannende Impulse. Und ja, vielen Dank für die Anfrage und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Miriam gendert ja auch den Historikertag.
Ja.
Historikerinnentag. Ich spreche tatsächlich konsequent vom Historikertag, weil der offiziell so heißt und weil ich das eigentlich auch eine Frechheit finde, dass er offiziell so heißt. Und um das nochmal deutlich zu machen, spreche ich tatsächlich von Historikertag. Generell aber eben damit auch die Frage zu Diversität auf dem Historikertag, Historikerinnentag. Wie war denn dein Eindruck da, auch gerade die Frage vielleicht, wer spricht auf Panels, wer ist vor Ort?
Ganz kurz, ich glaube, das kann man auf Twitter auch gut nachlesen. Der Verband hat sich am Freitag dafür entschieden, den Historikertag nicht umzubenennen, obwohl das so wie ein, ich würde schon sagen Minitekel, aber darum geht es eben nicht, also wie ein Versprechen über dem Historikertag in Leipzig hing, denn jetzt Historikertag, der Historikertag heißt, mit einer Begründung, dass man den Verband als solchen mehr einbinden möchte. Das möchte ich persönlich erstmal so stehen lassen und zugleich.
Hä, warte, stopp, was bedeutet das? Ich verstehe das nicht.
Lass mich weit ausholen.
Okay.
Auch das lässt sich einfach nachlesen. Es formierte sich auch generelle Kritik an einer bestimmten, ich glaube, ein Account hat es Demokratiedefizit genannt, was vielleicht auch als Schärfe der Diskussion irgendwie dienlich sein sollte, wer im Verband entscheidet und wie die einzelnen Mitglieder eingebunden sind. Und der Verband hat an dieser Stelle gesagt, man möchte, obwohl es ein, zumindest gefühlt, aber klar, ein gefühlt bereite Unterstützung für die Umbenennung gab und gibt, sagen, wir müssen es in auf den nächsten Historikertag, der in Bonn stattfinden wird in 2 Jahren, zum ersten Mal überhaupt, wie ich gehört habe, was ich sehr erstaunlich finde, vertagen, um da eine breitere Debatte anzustoßen.
Like, wie lange willst du eigentlich noch warten? Und wie lange willst du es noch nach hinten schieben?
Also da muss ich jetzt auch zugeben, habe ich mich nicht informiert, wie die Umbenennung des VHDs, der Verband der Historiker und Historikerinnen, dieser Reihenfolge Deutschlands, ablief und warum man in dem Zuge nicht auch den Historikertag umbenannt hat. Ich denke, dafür gibt es angeführte Gründe, die ich nicht nachvollziehen kann, aber habe es eben nicht komplett nachgeschaut. Zu deiner eigentlichen Frage, wie divers war der Historikertag? Ich versuche das zu machen im Sinne von Geschlecht, Alter und Nationalität. Mhm. Dann geht jeweils recht schnell. Die meisten Panel, die ich besucht habe, sind blöderweise nicht zwingend aussagekräftig. Das zum Fragile Akten war eine Kooperationsveranstaltung zwischen HistorikerInnen und ArchivarInnen, beziehungsweise an der Stelle Historikern, Malte Thiessen, und Archivaren. Und die Sektion wurde unter anderem von einer Archivarin gehostet. Wenn ich nicht gerade falsch bin. Das heißt, da ist nicht das, was man mit divers meint, aber da war eine bestimmte Fachöffnung zu sehen, die auch allgemein begrüßt wurde und die auch schon seit einer Weile am Laufen ist und bei der auch Malte Thiessen, das wurde auf den Nachfragen irgendwie sehr deutlich, sich stark für diese Kommunikation einsetzt. Auf dem ersten Panel, auf dem ich war, diese Wissens- und Evidenzfragen in der Umwelt- und Energiepolitik, war, meine ich, eine Doktorandin, Elke Seefried, als, ich weiß nicht, ob der Begriff Kommentatorin gut funktioniert. Sie hatte nochmal so Gedanken zu den einzelnen Vorträgen am Schluss. Und ich meine 3 Postdocs und einer davon aus einer niederländischen Universität. Okay. Dann habe ich ja noch ein weiteres Panel besucht, Qualifikation ermessen. Und da schien es mir geschlechtermäßig, ich glaube 2-3 zu sein, 2 Frauen, 3 Männer. Ich habe mich mal so ein bisschen durchgeklickt, es ist ein männlicher Überschuss da, darüber das soll nicht weg zu diskutieren, was sicherlich auch auf bestimmte gewachsene Strukturen, also die nicht von jetzt auf gleich zu ändern sind, wobei gerade bei so einer Anmeldung von Panels lässt sich das vielleicht sogar einfacher machen. Gleichwohl würde ich sagen, war es weiterhin so, dass es jetzt, was Hierarchie oder Alter angeht, gab es für die Promovierenden wieder eine Poster-Session, was man auf dem Historikertag in Münster mit hitzigen Debatten, sage ich mal, versucht hat zu umgehen. Die gab es, ich finde die an sich nicht schlecht. Also ich finde das Medium Poster-Session nicht schlecht, wäre aber dafür, dass auch Etablierte so erstmal machen würden.
Ja, genau.
Das ist einfach eine bestimmte Medienart, mit der man spielen kann. Und es wird ja dann so als Kindertisch verbannt.
Ja.
Das war jetzt nicht so gut gelöst, also dass irgendwie große DoktorandInnen Foren gab, dass sie sagen, ah ja, hier hat sich sehr, sehr viel getan. In Münster gab es meines Wissens ein Gastland, nämlich die Niederlande.
Okay, ja.
Das habe ich dieses nicht.
Ja, es kann gut sein. Du weißt besser,
was ich behaupte, das einfach. Ich lüge einfach sehr viel mehr. Und das gab es dieses Mal nicht. Und ich finde das, und in Münster gab es jetzt, glaube ich, nichts auf Niederländisch, aber die Idee eines Partnerlandes halte ich für sehr schlau, weil man damit trotzdem eine bestimmte Internationalität oder auch ein Aufbrechen von Strukturen sehen kann oder erreichen kann. Es gab vereinzelt Panel auf Englisch.
Na ja.
Jetzt nicht übermäßig viel, wobei man auch dazu sagen muss, dafür gibt es auch andere Kongresse. Ich finde es gut, dass es dieses Angebot als solches gibt. Auch gemischtsprachige Panel. Und vermag mich da jetzt nicht zu äußern, ob das zu wenig war. Es gab welche, so mehr. Mehr weiß ich nicht. Ja, das so als Eindruck. Es ist, wie gesagt, weiterhin eher eine Veranstaltung und das vielleicht auch zu, mit einem bestimmten Recht, für Postdocs und Profs, weil das andere Möglichkeiten bietet der Vernetzung als jetzt für Leute wie dich und mich, die auch sehr gut sind. Es gibt auch einzelne Panel für Schülerinnen und Schüler. Es gibt ja auch eine Kooperation mit dem Verband der GeschichtslehrerInnen Deutschlands, wo man auch versucht, die beiden Fachbereiche, also Universität, Hochschule und DidaktikerInnen zu verknüpfen. Hauptsächlich ist es eine Konferenzwoche für ForscherInnen ab nach der Promotion.
Genau, du hast es jetzt ja gerade schon angesprochen, so ein bisschen, was Jörn in seinem Interview, das du mit ihm geführt hast, auch angesprochen hat. Genau, wir spielen das jetzt einfach mal ab.
Hallo Jörn, könntest du dich bitte kurz vorstellen für unsere HörerInnen?
Mein Name ist Jörn Happel, ich bin Professor für Geschichte Osteuropas und Ostmitteleuropas an der Helmut-Schmidt-Universität, der Universität der Bundeswehr in Hamburg.
Langer Titel. Der wievielte Historikertag ist das für dich?
Es ist der dritte Historikertag. Ich war in Münster und in Hamburg dabei und freue mich jetzt nach der Pandemiezeit in Leipzig wieder dabei sein zu können und so viele Leute und Kollegen treffen zu können.
Das ist ja schon ein Grund, warum du hier bist. Gibt es noch irgendwelche anderen, warum du dir die Mühe machst, nach Leipzig zu kommen?
Ich wollte unbedingt dieses Interview mit dir sprechen. Und der zweite Grund ist, ich habe eine eigene Sektion hier gehabt über Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten und deren Tätigkeit, vor allen Dingen in der Sowjetunion, aber auch DDR-Korrespondenten in der Welt. Und das war eine sehr schöne Sektion, waren sehr viele Leute dabei und es gab sehr viele Fragen aus dem Publikum. Das ist etwas, warum ich hier bin und was auch mich motiviert, auf die nächsten Historikertage gehen zu können.
Sehr schön. Worauf freust du dich noch und was war bislang denn sehr gut, außer deiner eigenen Sektion natürlich?
Außer meiner eigenen Sektion muss ich lange überlegen, was noch gut war. Nein, ganz im Ernst, am wichtigsten scheinen mir die ganzen Treffen zu sein, die man hier im Innenhof hat oder auch in den Seminarräumen mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen, die man schon kennt oder die man erst kennenlernt. Ich habe das gerne zugehört bei diversen Sektionen und ich mag es auch einfach hineinzuschnuppern, hier mal eine halbe Stunde, da mal eine Stunde zu sitzen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich freue mich noch auf den Empfang meiner Zunft, der Osteuropa-Historikerin und Historiker heute Abend. Und morgen gibt es noch zwei Sektionen, die ich nicht verpassen möchte. Unter anderem auch natürlich mit dem Schwerpunkt des Krieges Russlands in der Ukraine.
Sehr wichtig. Was ist denn auf der anderen Seite verbesserungswürdig an diesem Historikertag?
Positiv will ich sagen, das ist ein Historikertag der kleinen Wege. Das ist alles sehr nah beieinander. Das macht mir Spaß. Ich habe ganz verliebt von den letzten Historikertag Erfahrungen vermisst, dass es hier keine Tasche gibt mit diversen Blöcken und Bleistiften etc. Aber im Zuge der Klimakrise ist vielleicht das auch das richtige Zeichen, nicht so viel Müll zu produzieren.
Sehr schön. Was ist denn zudem dein allgemeiner Wunsch für die Zukunft unseres Verbandes oder den Historikertag? Da bist du sehr frei, das zu beantworten.
Ich wünsche mir, dass der Historikertag stärker wahrgenommen wird, überregional. Ich bin gespannt, wie jetzt die Berichterstattung ist aus Leipzig. Und ich hoffe mir, dass die Themen, die die Kolleginnen und Kollegen wählen, dann auch Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer ansprechen und stärker dort auch eine Vernetzung hinbekommen. Ich habe jetzt in Diskussionen nach meiner Sektion mit zwei Lehrerinnen auch gehört, dass die sich das wünschen, dass sie, die schon lange aus der Uni draußen sind, dass es Historiker, Historikerinnen gibt, die auch die Schulen besuchen oder den Historikertag auch nutzen, um auf dieses Klientel der Schüler und der Lehrer einzugehen. Und das würde ich mir schon wünschen, dass hier eine stärkere Verzahnung zwischen der Wissenschaft, um das mal so zu nennen, und der Schule entsteht.
Dann noch zwei kurze Fragen. Hoffen wir. Was war dieses Jahr denn besonders überraschend für dich in Bezug auf dein eigenes Arbeiten oder das Fach? Und damit vielleicht verbunden, wie beurteilst du denn gerade für die Osteuropa- und Ostmitteleuropa-Forschung die Situation? Wir beobachten ja lange so ein Absägen des Fachs, ein strukturelles Schwächen. Wird das besser? Stoppt das zumindest?
Die osteuropäische Geschichte als Fach ist in einem tiefgreifenden Wandel. Dieser Krieg hat dazu geführt, dass wir wichtige und viele Diskussionen darüber führen. Also was hat die osteuropäische Geschichte im Vorfeld dazu beigetragen über das Wissen über die Region und wie können wir jetzt bestimmtes Wissen auch stärken, also Ukraine-Wissen, ukrainische Sprache, all das war nie im Fokus der Mehrzahl der Lehrstühle zur Geschichte Osteuropas, das wandelt sich gerade. Und das halte ich für sehr wichtig. Ich habe immer dafür plädiert, die Sowjetunion, das russische Kaiserreich und das heutige Russland als Vielvölkerstaat anzuschauen und nicht nur die Großrussen ins Zentrum zu rücken und die Peripherien anzuschauen, habe ich immer gefordert. Und ich finde es toll, dass das mittlerweile ganz viele andere auch so sehen. Und, ich bin ja nicht der Einzige natürlich, aber das scheint mir auch ein Wandel im Fach zu sein, eine größere Anerkennung der ethnischen Vielfalt und auch der geschichtlichen Entwicklung dieses Vielvölkerreichs damals wie heute. Und ich glaube, dass die universitären Strukturen, die Geschichte Osteuropas, Ostmitteleuropas jetzt tatsächlich sehr gestärkt ist. Und wir müssen aber auch daraus was machen. Also das verbindet sich mit der anderen Sache. Wir sollten nicht in unseren Elfenbeintürmen sitzen, sondern stärker rausgehen, in die Schulen rausgehen, in die Öffentlichkeit rausgehen und nicht als Aktivisten irgendwie eine politische Haltung annehmen, sondern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bleiben und die Geschichte, in der wir uns auskennen, dann auch vermitteln.
Vielen Dank, Jörn.
Also Jörn hat ja gesagt, dass er sich generell mehr Verzahnung oder beziehungsweise mehr Vernetzung von LehrerInnen, SchülerInnen und dem Historikertag generell, glaube ich, wünscht. Da wäre jetzt genau meine Frage, wie hast du das, also du hast ja gesagt, es gab da diese Kooperation, wie hast du das denn generell wahrgenommen, für wen ist denn der Historikertag? Also ist es für die Historiker-Bubble, zu der ich jetzt noch dann nicht mal die LehrerInnen zählen würde, die die Geschichte studiert haben mal, aber dann eben aus dem Wissenschaftssystem ja raus sind? Oder das war dann was ich mich gefragt habe, geht's da nur um SchülerInnen und LehrerInnen oder ist die Frage vielleicht auch generell, öffnet man sowas mehr für die Gesellschaft im Allgemeinen, damit eben diese Vernetzung von Wissenschaft und Gesellschaft mehr da ist? Macht es überhaupt Sinn? Wie macht es Sinn? Was müsste sich ändern, dass das Sinn macht? Was ist dein Eindruck?
Ich habe da mal eine Lösung vorbereitet.
Ja, genau.
Ja, schwierig. Also wirklich schwierig und jetzt nicht als Euphemismus für unsinnige Sache, da mehr Verzahnung zu wollen. Auf der einen Seite ist es ein Fachkongress, der auch ein Fachkongress bleiben soll, meiner Meinung nach. Es gibt sehr wenig Austauschmöglichkeiten für uns im Fach als Fach. Und zugleich sehe ich die Notwendigkeit, das in andere Bereiche hineinzutragen, beziehungsweise eben im Austausch zu bleiben, wie der Didaktik, der Fachdidaktik und mit SchülerInnen. Zumal es ja auch jetzt einige Universitätslehrstühle gibt, die sich eben mit der Didaktik der Geschichte oder Public History befassen. Das sind ja die klassischen Schnittstellen, die auch sehr gute Panels, was ich gehört habe, veranstaltet haben.
Cool.
Ich habe im Vorfeld auch mit Leuten gesprochen, wie diese Formate für SchülerInnen aussehen, wo es mir teilweise nicht so richtig sich erschlossen hat, dass man komplexe Themen in sehr knapper Zeit, das sind dann, glaube ich, kürzere Panel, für SchülerInnen runterbricht, was man davon groß hat. Weil es sind dann doch voraussetzungsreiche Themen, glaube ich, um Schulden in dem Beispiel, wie das funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass man da das nochmal mehr institutionalisiert auf so einen Freitag neben der Verbandsarbeit von verschiedenen Gruppen, ist klar, dass das ein Problem ist, und da nochmal irgendwie konzentrierter mit den Schulen vor Ort. Ich will nicht sagen, dass es nicht gemacht wird. Teilweise fehlt mir da auch der Wissensstand, aber es ist auch nicht so, dass ich das gut mitbekommen habe. Und das ist jetzt die Basis dessen, was ich sage. Eine andere Besprechung des Historikertags, vielleicht auch die von der Süddeutschen, hat zu Recht moniert, dass die einzige Veranstaltung, die die Hybrid lief, oder die in die Öffentlichkeit so reinragte, war die zu Me Too History. Wohingegen sämtliche, alle, die sich damit auseinandergesetzt haben oder über die ich mich aufgeregt habe, Berichte, das irritierend gemacht haben, ist zu sagen, dass diese Veranstaltung der Hit bei den Studierenden war und die Gruppen der Profs und Postdocs da rausgenommen haben. Diese Veranstaltung zu Me Too History war irrsinnig wichtig und ich will nicht sagen, dass ich mich ärgere, dass ich da nicht dabei war, aber es ist ein Verlust, das nicht miterlebt zu haben. Das war in der Entscheidung auch ein Ding. Das war mir bewusst. Man sollte viel mehr Hybrid machen. Was wir auch transparent machen können, das ist ja auch gar nicht schlimm, das zu sagen. Wir hatten uns in einer Euphorie, die sich mir teilweise gar nicht mehr erschließt, überlegt, als es darum ging, dass man sich mit Panels bewerben konnte.
Oh ja,
was nur Mitglieder des VHD können oder einer davon muss auf jeden Fall im VHD sein.
Ich bin's nicht. Ich sag, wie es ist.
Dass wir überlegt haben, ob wir irgendeine Veranstaltung mit dem Medium Podcast machen. Und jetzt nicht über das Medium Podcast, sondern mit dem Medium Podcast.
Naja, okay, aber die Idee finde ich jetzt immer noch gut.
Nee, ich sage nicht, dass die Idee schlecht war, sondern ich glaube, dass ich da auch zu euphorisch vielleicht an Lena Frever sagt das im Interview, das wir auch gleich noch einspielen können, glaube ich, sehr schön, was das für Strukturen sind, dass man da vielleicht eine stärkere Organisationsform gebraucht hätte, um eben so ein Panel durchzubringen oder eher damit rechnen muss, dass solche Sachen erst im Kommen sind und sicherlich zu langsam kommen.
Ja gut, aber also das ist jetzt was ja vollkommen in das Bild reinpasst, von zu sagen, ach ja, wir vertagen mal um 2 Jahre die Frage nach, wie benennen wir den Historikertag überhaupt?
Ja, es sind also...
Lass mal lieber nichts machen, bevor wir was machen. Das erinnert mich an den lieben Herr Christian Lindner, der mal sagte, lieber gar nicht regieren als falsch, oder wie war das? Lass mal lieber gar nichts machen.
Egal. Natürlich ist Verbandsarbeit in bestimmter Weise immer träge, aber das hier ist, glaube ich, ein besonderes Beispiel einer solchen Ausprägung, das definitiv. Ich will das auch nicht alles schlecht reden. Es gab ja auch Verzahnung. Es gibt auch Sachen, die in die Öffentlichkeit reinragen. Ich denke, dass man mit diesem Format maximal 7 Panels, 2,5 Stunden an im Endeffekt Dienstag bis Donnerstag, weil Freitag eben sehr viel Verbandsarbeit ist. Und dann will man zwischendurch immer noch Zeit haben für eine Mittagspause, die jetzt auch nicht irrsinnig lang ist, oder um Leute zu treffen. Dass das natürlich alles legitime Wünsche sind und auch mir ist bewusst, dass man nicht alle erfüllen kann. Gleichzeitig muss man eben das, ich wollte nur kurz auf Lena überleiten, die auch bestimmte Punkte klar gemacht hat, dass manche Kommunikation vielleicht besser hätte laufen können, sowohl was die Raumgröße angeht, als auch bestimmte Räume für Stillende, spricht sie, glaube ich, an.
Wir spielen es mal kurz ab.
Ich bin Lena Frever und Doktorandin an der JLU Gießen. Ich promoviere im Sonderforschungsbereich Dynamiken der Sicherheit zum Thema Landfrieden in der Rechtsprechung der Reichsgerichte im 16. Jahrhundert. Und dabei geht es mir um die Frage, wie die Gerichte auf eine gewaltfreie Lösung von Landfriedenskonflikten hingearbeitet haben und ob die richterlichen Entscheidungen mit Argumenten von Sicherheit und Prävention begründet wurden. Ich mache also eine Mischung aus Rechtsgeschichte und Security Studies. Für mich war es der erste Historikertag, von daher bin ich mit keinen spezifischen Erwartungen nach Leipzig gefahren, sondern war vor allem neugierig drauf, wie das so ist und wie man auch so trifft. Was war besonders gut? Überraschend. Als besonders gut möchte ich den Promovierenden-Workshop am Dienstag hervorheben. Da gab es für Promovierende, egal ob VHD-Mitglied oder nicht, die Möglichkeit, sich ungezwungen kennenzulernen, aber auch zu bestimmten Themen ins Gespräch zu kommen, die für uns Promovierende eben wichtig sind. Da gab es zum Beispiel so Thementische zum Thema mentale Gesundheit oder gewerkschaftliche Organisierung. Und die Veranstaltung hat mir sehr gefallen, weil ich das Gefühl habe, dass die Vereinzelung in der Corona-Zeit jetzt auch noch nachwirkt. Und man hat an dem großen Zulauf eben auch gespürt, wie sehr diese Möglichkeiten des Austausches gefehlt haben und dass wir heute noch vieles vermissen. Und das war auch eine empowernde Erfahrung. Und ich habe nach dieser Veranstaltung noch mehr den Eindruck als vorher, dass unsere promovierenden Generationen auch durch Ich bin Hanna und Ich bin Rehan sehr viel politischer geworden ist als noch vor ein paar Jahren. Verbesserungswürdig waren für mich viele Punkte rund um die Organisation. Das fängt damit an, dass es auf der Website nur einen Lageplan mit den ausstellenden Verlagen etc. gab, aber nicht vom gesamten Campusgelände und allen anderen Veranstaltungsorten. Das geht dann weiter mit vielen praktischen Informationen, die einfach fehlten. Zum Beispiel, ob man in der Mensa etwas zu essen kaufen kann oder ob es so etwas wie einen Eltern-Kind-Raum auf dem Campus gibt, den man benutzen kann. Und es gab auch zu wenig Namensschilder zum Selbstbeschriften. Unter diesen Bedingungen ist ein Historikertag einfach nicht uneingeschränkt für alle zugänglich und vor allem auch nicht barrierefrei. Die Räume, in denen die Sektionen stattfanden, waren außerdem meist völlig überfüllt und es war teilweise einfach schwierig, zusätzliche Stühle noch hinzustellen. Und das hat sich vor allem bei der Veranstaltung zu MeToo History gezeigt, die zuerst da einen viel zu kleinen Raum zugewiesen bekommen hat. Und das finde ich bei so einem wichtigen Thema absolut beschämend und auch inakzeptabel. Worauf freuen Sie sich noch? Jetzt ist der Historikertag leider vorbei, aber nach dem Historikertag ist ja auch vor dem Historikertag, also freue ich mich jetzt auf den Frühneuzeittag 2024. Für den VRD wünsche ich mir mehr Mut zur Diskussion und auch Offenheit für neue Debatten. Was ich über die VRD-Mitgliederversammlung am Freitag gelesen habe, da war ich selbst nicht, hat für mich einen sehr strukturkonservativen Eindruck gemacht. Auf die schon lange bestehenden Forderungen zur Umbenennung des Historikertags wurde zum Beispiel nur unzureichend eingegangen und es gab auch keine wirkliche Abstimmung dazu. Da hätte ich mir einfach mehr Verbindlichkeit gewünscht. Was war dieses Jahr besonders überraschend? Überraschend fand ich, wie viele Leute ich getroffen habe, die ich kenne oder vor ein paar Jahren mal kurz auf Tagungen gesehen habe. Und man denkt eben häufig, dass man als Doktorandin noch kein großes Netzwerk hat, aber am Ende sind es dann doch viel mehr Leute, als man so denkt. Und für mich waren das sehr intensive Tage, weil man auch selten in dieser Dichte die Möglichkeit hat, spannende Projekte aus allen möglichen Epochen kennenzulernen. Und mir hat die Woche für mein eigenes Arbeiten wichtige Impulse gegeben und auch ja Buchtipps. Und ich habe wieder gemerkt, wie viel mir Forschung eigentlich gibt. Und ja, fand ich sehr spannend einfach. Wonach hast du deine Veranstaltung ausgewählt? Ich hatte so drei Prioritäten. Also Priorität Nummer eins waren für mich alle Veranstaltungen, die mit der frühen Neuzeit zu tun hatten. Als zweite Priorität habe ich dann nach Sektionen geschaut, die die Themen Frieden und Sicherheit, also egal welche Epoche, behandeln. Und dann habe ich auch immer wieder versucht, mir Sektionen auszusuchen, die ich allgemein interessant fand und die vielleicht auch gar nicht wirklich was mit der Diss zu tun haben. Und ja, ich hatte leider teilweise viele Terminkollisionen und musste mich dann spontan entscheiden. Aber letztlich würde ich sagen, war das eine ganz gute Mischung aus diesen drei Prioritäten.
Und man sieht auch bei Lena sehr schön, dass es ja gar nicht darum geht, das rein zu kritisieren. Und so, man muss ja auch sagen, dass viele Menschen, die Kritik an bestimmten Formaten äußern, das produktiv machen möchten und eben zur Verbesserung beitragen wollen. Und es gleichwohl eben für die alle, mit denen ich gesprochen habe, ein sehr schöner Historikertag war. Auch für mich.
Okay, dann vielleicht genau die Abschlussfrage.
Oh. Du musst mir die Frage stellen.
Yes, das gefällt mir. Aber ich stelle dir davon eine andere. Gehst du in 2 Jahren zum Historikertagstand jetzt?
Das wird daran gemessen werden, ob ich dann noch in der Wissenschaft bin.
Okay, weil du gehst nur, wenn du dann noch in der Wissenschaft bist.
Ich glaube, sonst ist der Schmerz zu groß.
Okay, verstehe. Gut, dann die Abschlussfrage. Heute an dich. Chris, was war 1912?
Da war der Verband VHD 17 Jahre alt.
Oh. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob. Gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse. houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.